Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 27. Februar 2012 zum Thema Korruption, die ganz alltägliche Bestechung. Zu Gast ist Walter Geier, Jurist mit Erfahrung als Richter und Staatsanwalt, Leiter der Zentralen Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Korruption. Gastgeberin ist Christine Heiden.
Korruption, wenn man es nach juristischen Kriterien definieren möchte, ist Korruption der Missbrauch einer Vertrauensstellung in einer Funktion in der Verwaltung, der Justiz, der Wirtschaft, der Politik oder in nichtwirtschaftlichen Vereinigungen und Organisationen, um einen materiellen oder immateriellen Vorteil zu erlangen, auf den kein rechtlich begründeter Anspruch besteht. Herzlich willkommen im Kepler Salon. Ich freue mich, dass wir heute über ein Thema sprechen können, das, glaube ich, ganz aktuell ist, und Ihr Besuch beweist es uns. Wenn man einen Blick in die Geschichte macht, weiß man, das ist ein Thema, das offensichtlich immer aktuell ist. Die Frage ist, wie wird man im Herr oder Frau? Mein Name ist Christine Heiden, ich darf Sie durch diesen Abend begleiten. Der Kepler Salon ist Ihnen, denke ich, weitgehend vertraut. Ich habe gesehen, Sie haben sich bei unserem Wirt, dem Herrn Keinzel, auch schon eingedeckt mit flüssiger Versorgung für die kommenden 1,5 Stunden. Unser Thema, ich habe schon gesagt, ist heute Korruption, die ganz alltägliche Bestechung. Und wir werden natürlich über Österreich sprechen. Und wir haben einen Gast, der zu diesem Thema sehr kompetent Auskunft geben kann. Es ist Dr. Walter Geier. Herzlich willkommen in Linz. Dr. Walter Geier ist Leiter der Zentralen Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption, kurz als Leiter der Antikorruptionsstaatsanwaltschaft immer wieder bezeichnet. Diese Einrichtung gibt es erst seit kurzem. Sie ist eine Einrichtung, die mit 15 Staatsanwältinnen und Staatsanwälten ausgestattet ist und die versucht, diesem Thema etwas näher zu kommen mit strafrechtlichen Mitteln. Dr. Walter Geier ist, denke ich, vielen von Ihnen bekannt. Er war der Staatsanwalt, der in den 1980er Jahren die Causa Androsch strafrechtlich als Staatsanwalt vertreten hat. Das hat er so gut und auch öffentlichkeitswirksam gemacht, dass er dann von der Politik entdeckt wurde und von 1986 bis 1988 für die Grünen im Nationalrat gewesen ist und anschließend wieder in die Staatsanwaltschaft, in die Justiz zurückgekehrt ist. Während seiner Zeit als Politiker, als Nationalrat, hat er einmal sehr auf sich aufmerksam gemacht, als er 9 Stunden lang im Parlament über das Waldsterben geredet hat. Und das führt mich zu meiner ersten Frage. Herr Dr. Geier, was ist anstrengender, die Korruptionsstaatsanwaltschaft zu leiten oder 9 Stunden im Parlament zu reden?
Ja, bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft ist es nach 9 Stunden nicht getan. Da braucht man schon einen längeren Atem, um durchzuhalten.
Wir freuen uns, dass Sie da sind und uns etwas einen Einblick geben werden in Ihre Arbeit. Man stellt sich das ja im Verhältnis zum Parlamentarismus eher eine trockene Materie vor. Umgekehrt geht es bei Korruption natürlich auch um interessante menschliche Facetten. Können Sie uns einmal so einen Abriss geben über Ihr Arbeitsfeld, über das, was die Korruptionsstaatsanwaltschaft macht und leisten kann, über den Rahmen, innerhalb dessen sich Ihre Arbeit bewegt?
Ja, zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Das Thema hat mich nicht überrascht, Korruption. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie den richtigen Mann eingeladen haben. Also ein richtiger Fachmann wäre meiner Einschätzung nach jemand, der das jeden Tag betreibt. Also ein richtiger Korruptionist.
Aber das können, vielleicht haben wir im Publikum Experten, die dann mitreden können.
Tausche ich gern Platz, würde mir auch gern anhören. Sie dürfen einen Juristen nie fragen, was Korruption ist. denn dann kommt er sofort ins Stottern. Korruption ist kein rechtlicher Begriff. Sie haben eine Definition versucht, aber Sie finden im Strafrecht den Begriff Korruption einfach nicht. Und wenn Sie einen Juristen fragen, fängt er an, ja, das ist ein schillernder Begriff und hat viele Facetten und was ist eigentlich Korruption? Und im Grunde genommen weiß es auch niemand. Es ist schwer zu definieren und das ist Teil des großen Problems. Was macht man gegen Korruption, wenn man gar nicht weiß, was Korruption ist? Und jeder versteht was anderes drunter. Der eine meint die Parteienförderung, das ist alles schon so halb korrupt, weil dadurch Parteien abhängig gemacht werden. Der andere meint die Pharmaindustrie ist auch sehr verdächtig, die haben die Ärzte an der Angel und dieses und jenes. Aber so wirklich definieren lässt sich das Ding kaum, mit einer Ausnahme. In einem Punkt sind alle einig. Nämlich, korrupt ist immer der andere. Das, was ich selber mache, das geht noch und das innerhalb der Grenzen, aber das, was der andere macht, das ist besonders bedenklich. Ich habe an sich vorgehabt, weniger über die Tätigkeit der Korruptionsstaatsanwaltschaft oder Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zu reden, kann ich aber auch, wenn es Sie interessiert, meine unter Anführungsstriche Behörde hat einen ganz genau umschriebenen gesetzlichen Wirkungsbereich, das heißt, wir sind für ganz bestimmte Delikte zuständig. Das ist im Kern, sind das Wirtschaftsstrafsachen, also Vermögensdelikte mit einem Schaden von mehr als 5 Millionen Euro. Wenn man in der Vergangenheit zurückdenkt, dann würde zum Beispiel die BAWAG-Sache in unsere Zuständigkeit fallen. Oder wenn sie neu anfangen würde, die Hypo-Geschichte in Kärnten, das ist sozusagen der eine Bereich, Wirtschaftsdelikte, einschließlich der wirtschaftlichen Nebengesetze wie Insiderhandel, Bilanzfälschungsdelikte, also alles, was eigentlich eher für Spezialisten ist, und die Bestechungsdelikte. Genau, das ist im Wesentlichen unser Zuständigkeitsbereich und wir sind wie jede Staatsanwaltschaft darauf angewiesen, dass uns Anzeigen erstattet werden. Also insofern besteht in der Öffentlichkeit vielleicht ein etwas falscher Eindruck, weil man meint, die Korruptionsstaatsanwaltschaft kümmert sich um Korruption. Wir kümmern uns darum, dass Anzeigen, die in unseren Zuständigkeitsbereich fallen, dem Gesetz nach behandelt werden und möglichst genau geklärt werden. Und da ist sozusagen schon eine große Hürde. Wie kommt die Behörde in Kenntnis von korrupten Vorgängern, was immer man darunter versteht?
Also es gibt keine Offizialdelikte in diesem Bereich?
Es gibt schon Offizialdelikte, nur das Wesen von Korruption besteht in der Heimlichkeit. Die Fachleute sagen, Korruption ist ein Heimlichkeitsdelikt. Das spricht sich jetzt so schnell aus und man versteht vielleicht gar nicht, was das für eine Bedeutung hat. Das ist eine ganz gewaltige Bedeutung, weil bei allen normalen Delikten, bei der Normalkriminalität gibt es ein Opfer, das betroffen ist und das sich an die Behörde wendet und eine Anzeige erstattet. Wenn bei Ihnen eingebrochen wird, wenn Sie heute am Abend nach Hause kommen und die Tür ist offen und die Wohnung ist als ausgeräumt, dann gehen Sie zur Polizei, genauso wie jede Frau, die vergewaltigt wird oder bei einer Wirtshausrauferei wird jemand verletzt, es wird die Polizei verständigt. Das heißt, bei der Normalkriminalität wissen wir ziemlich genau, wie viele Delikte passieren. Bei der Korruption ist genau das Gegenteil der Fall. Korruption heißt, es findet im Heimlichen statt. Der Bestecher erhält, was er haben möchte. Der Bestochene auch. Zeugen gibt es im Regelfall nicht. Und damit bleibt es unter der Decke. Und korrupte Vorgänge brechen im Regelfall durch Zufall auf. Wenn Sie an die großen Verfahren denken, die in der Vergangenheit durchgeführt worden sind. Ich sage Ihnen ein paar Sachen. BAWAG. Das ist Jahre später aufgekommen, welche Vorgänge in der Bank stattgefunden haben. Und nur durch Zufall, nur dadurch, dass Jahre nach dem Ereignis oder nachdem sie begonnen haben, aufgrund der wirtschaftlich schwierigen Situation in Amerika ein bestimmter Herr Probleme gehabt hat, dann hat es herausgestellt, dass die in Verbindung gestanden ist mit der BAWAG und dann ist das aufgebrochen. Denken Sie an die alte Visa-Geschichte, jetzt schon einige Jahre her. Visas sind damals in österreichischen Botschaften zu Hunderten verkauft worden, Jahre hindurch. Und dann bricht es irgendwann mal durch einen Zufall auf und die Sache wird bekannt und dann untersucht. Und das Gleiche können Sie jetzt, wenn Sie es genau überlegen, über die Hyperalpe Adria sagen. Das Gleiche können Sie über die Immofinanz sagen. Das Gleiche können Sie über den Buwok-Fall sagen, der auch nur aufgekommen ist, weil die Immofinanz in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten ist, untersucht worden ist und man damals auf Rechnungen gestoßen ist, die eben dubios waren. Also Kern, lange Rede, wenig Sinn, Kern von Korruptionsdelikten ist, dass Korruption im Heimlichen stattfindet, dass wir nicht wissen, in welchem Ausmaß sie stattfinden, dass sie vielfach nur durch Zufall bekannt werden und dass wir mit einer ganz kleinen Spitze des Eisberges konfrontiert werden.
Und Sie sagen uns jetzt ein bisschen, wie Sie da einhaken oder wie Sie da vorgehen?
Sie wollen jetzt von mir sozusagen die Insider-Tricks. Ne, das werde ich Ihnen nicht sagen, aber im Grunde genommen steht der Wirtschaft und Korruptionsstaatsanwaltschaft stehen genau die gleichen rechtlichen Möglichkeiten zur Verfügung wie bei der Klärung aller anderen Delikte. Das heißt, wir müssen so wie in anderen Fällen nach der Strafprozessordnung vorgehen. Wir haben auf der andere Seite, sozusagen wir arbeiten mit der Polizei natürlich zusammen. Das heißt, die Aufklärung passiert primär durch die Polizei und da gibt es in Österreich einen Unterschied, je nachdem, um welches Korruptionsdelikt es sich handelt. Nämlich bei Amtsmissbrauch und bei Bestechungsdelikten ist das sogenannte Bundesamt für Korruptionsbekämpfung und Korruptionsprävention zuständig, das seit ungefähr 10 Jahren existiert, die ein sehr gutes und umfangreiches Know-how bei der Aufklärung entwickelt haben. Das heißt, die Zusammenarbeit ist sehr, sehr gut. Das ist eine Einheit von ungefähr 120 Polizeibeamten. Ungefähr die Hälfte davon, 60, sind operativ tätig, die anderen im präventiven Bereich, der auch sehr wichtig ist. Also Korruptionsbekämpfung heißt nicht unbedingt Strafverfahren und Einsperren, sondern Prävention, Aufklärung. Auch die jungen Polizeibeamten schulen. Wo sind die gefährlichen Stellen in eurem Beruf? Was könnt ihr dagegen tun? Wie könnt ihr euch selber immunisieren? Was für einen Anspruch stellt ihr euch an euch selber und an eure Einheit? Das ist alles sehr wichtig, ne? Also ungefähr 60 Polizeibeamten arbeiten nur in dem Bereich. Und bei der Wirtschaftskorruption, das ist der Bereich, wo die Justiz Probleme hat, wo sie wirklich kaut, schaut es etwas schwieriger aus, weil da sind die Polizeieinheiten auf zehn Dienststellen verteilt und das macht es etwas schwieriger.
Ich bin jetzt etwas im Zweifel, ob wir im Gespräch fortführen oder ob Sie uns Ihre Präsentation zeigen, aber ich wäre schon auf Ihre Präsentation auch mal.
Naja, da wäre ein kleines Problem. Ich wollte Sie zunächst einmal anfüttern.
Ja, bitte.
Nämlich mit
Wir lassen uns gerne mal vorführen, wie das geht.
Mit Wissen und Fakten einfach. Ja, wenn bitte. Man über das Thema redet, ist ganz gut, man kennt sie ein bisschen aus. Allerdings habe ich natürlich einen großen Fehler begangen. Ich habe, glaube ich, 30 Folien vorbereitet. Das heißt, pro Folie habe ich 10 Sekunden, wenn ich es richtig verstanden habe. Das ist natürlich völlig unmöglich. Ich werde daher A, viel schneller sprechen, damit Sie mich überhaupt nicht verstehen und B, jede zweite Folie auslassen. Aber ich wollte Ihnen sozusagen ein paar Grundbegriffe dessen, worüber wir reden, zu Gemüte führen. Vielleicht zum Teil auch ohne etwas dazu zu sagen, außer dass Korruption nicht wirklich eine Erfindung der Neuzeit ist. Also das älteste schriftliche Gesetz, dieser sogenannte Codex Hammurabi, geht schon auf den Begriff Korruption ein. Das war, glaube ich, 2000 vor Christus. Also damals hat es das auch schon gegeben. Man kann sich auch eigentlich einmal fragen, was ist die Ursache von Korruption?
Futterneid.
Ja, also das finde ich passt alles schon sehr gut. Ich würde es allgemeiner beschreiben, ich würde sagen, die Ursache von Korruption sind letztlich menschliche Eigenschaften. Und da gehört die Eigenschaft der Gier an allererster Stelle dazu. Und solange es Menschen gibt, solange es menschliche Eigenschaften gibt, hat es Korruption gegeben und wird es weiterhin Korruption geben. Die Ausmaße sind allerdings doch dramatisch anders, je nachdem, wie sich eine Gesellschaft entwickelt, je nachdem, in welchem Umfang auch materielle Werte sozusagen Paradigma der Gesellschaft sind.
Und mit welcher Rechtsform auch das Zusammenleben gestaltet ist, oder? Korruption in einer Demokratie hat etwas andere Dimensionen als in einem Feudalsystem, logischerweise.
Ja, von den Konsequenzen. Ja, und es gibt auch unterschiedliche Formen der Korruption, je nachdem, ob sie in einem hochentwickelten Land stattfindet, wie zum Beispiel Österreich, oder in einem Land, das auf einem ziemlich niedrigen wirtschaftlichen Level ist und auch rechtsstaatlich auf einem niedrigen Level ist. Dort wird Korruption mitunter ganz anders auch gesellschaftlich wahrgenommen und beurteilen. Ich habe Ihnen da rausgesucht, genau zum Versuch, das Phänomen Korruption der Größenordnung nach abschätzen zu können, gibt es die Mutter aller Rankings, die ist von Transparency International, das ist der CPI, der Corruption Perception Index, der jedes Jahr von dieser Organisation erstellt wird. Wahrscheinlich hat jeder von Ihnen schon davon gehört. Er kommt dadurch zustande, dass Fachleute, zu einem guten Teil auch solche, die im Unternehmensbereich tätig sind, nämlich international tätig sind, gefragt werden, in welchem Land ist Ihrer Meinung nach Korruption stärker vertreten? Und das Unternehmen, das sowohl nach Finnland als auch nach Saudi-Arabien exportiert, kann es etwas besser abschätzen. In diesem Ranking nimmt Österreich eine gar nicht so schlechte Stelle ein, zum Schluss am 16. Platz. Tendenz fallend. Wir waren schon mal am 10. Platz. Außerdem hat das Ranking noch einen Nachteil, es verzerrt etwas. Es verzerrt etwas, weil es 180 Staaten umfasst und darunter eben auch Staaten, mit denen wir uns eigentlich gar nicht vergleichen wollen und mit denen wir auch unvergleichlich sind. Da gibt es auch andere Untersuchungen, zum Beispiel eine, die die Europäische Union durchführt, die Kommission unter den 27 Mitgliedsländern. Die ist recht interessant, die wird alle paar Jahre wiederholt, basiert auch auf einer Meinungsbefragung. Ich habe eine Frage rausgenommen, sie heißt, ist Korruption in Ihrem Land ein großes Problem? Die Umfrage wird vom gleichen Meinungsforschungsinstitut gemacht und Sie sehen da Österreich auf der Karte, die
relativ weit hinten.
Relativ weit vorne, relativ günstig.
Ja, genau.
Rot ist
wir haben eine gute Meinung von uns selbst.
Rot ist die Zustimmungsrate, das heißt 47% der Österreicher haben die Frage, ist Korruption in ihrem Land ein Problem, mit Ja beantwortet. Ungefähr die Hälfte. Die andere Hälfte hat gemeint, das ist kein großes Problem. Interessant ist auch das linke Ende der Skala, weil hier praktisch alle Ostblockländer vorkommen, aber das letzte Land ist etwas aktuell geworden. Auch ein interessanter Aspekt, sozusagen die höchste Zustimmungsrate zu dieser Frage ist in Griechenland zu verzeichnen gewesen, genau das Land, das auch die größten wirtschaftlichen Probleme hat. Man kann daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass Korruption und wirtschaftliches Wohlergehen in einem gewissen Zusammenhang stehen. Dass zum Beispiel die nordischen Staaten, denen es seit vielen Jahrzehnten wirtschaftlich eigentlich gut geht, dass die relativ korruptionsfrei sind, während Staaten, denen es wirtschaftlich schlecht geht, und Griechenland gehört natürlich auch dazu, sind auch von der Korruption ziemlich heimgesucht worden. Aus dieser Länderübersicht kann man eine weitere Schlussfolgerung ziehen. Ich würde das Wort gerne an Sie weitergeben. Was meinen Sie, wieso die nordischen Staaten im Vergleich relativ weniger durch Korruption belastet sind als andere Staaten?
Mehr Transparenz.
Und zwar sozusagen nicht in der aufgesetzten Form, ihr müsst irgendwas veröffentlichen, sondern als Kulturteil, als Lebenseinstellung, gewachsen über viele, viele Jahrhunderte eigentlich, kann man sagen, möglicherweise auch in einem gewissen Zusammenhang mit der religiösen Entwicklung in den nordischen Staaten, den Calvinismus. Ich brauche mich nicht genieren, wenn ich erfolgreich bin, aber ich meinen Erfolg verdanke ich bestimmten ethischen Werten, die ich auch einhalte. Und Transparenz ist in Schweden, Norwegen, in den Ländern wesentlich größer geschrieben als in Österreich. Ich habe gehört, in einem dieser von mir aufgezählten Länder werden sogar die Steuererklärungen veröffentlicht. Jeder weiß, was der andere sozusagen der Steuer gegenüber zumindest mal deklariert. es gibt weniger Heimlichtuerei. Und vorhin habe ich gemeint, Korruption ist ein Heimlichkeitsdelikt und wenn das stimmt, und davon bin ich hundertprozentig überzeugt, dann ist Transparenz genau das Gegenteil. Das trifft dann Korruption im Kern. Es würde keine Bestechung nicht vor den Augen eines Journalisten stattfinden. Das ist etwas Selbstverständliches. Und alles das, was heimlich passiert, ist per se einmal verdächtig und jeder fragt sich, was passiert da eigentlich? Und dann kommen wir zu ziemlich aktuellen Themen, wie Parteienfinanzierung, wie Lobbyismus und so weiter. Alles Dinge, die in Österreich in einem ziemlichen Graubereich sind, in anderen Ländern wesentlich besser geregelt sind. Das ist übrigens ein Chart aus dem Jahr 2008. Ich habe nicht dazu geschrieben, von welchem Jahr. Das ist 2010. Man hat die Farben umgestellt. Jetzt ist blau die Zustimmungsrate. Da hat sich Österreich schon verschlechtert. 2 Jahre später haben 60% der Österreicher gemeint, dass Korruption in unserem Land ein Problem sind. Am Ende hat sich nichts Wesentliches geändert. Hier versucht die Europäische Kommission auch nachzufragen, wo in jedem Land Korruption am häufigsten vertreten ist. Was sind sozusagen die sensibelsten Bereiche? Ist es die Justiz? Ist es die Polizei? Ist es das Gesundheitswesen? Öffentliche Auftragsvergabe? Bei uns ist es die öffentliche Auftragsvergabe und die öffentlichen Bewilligungen. Ich muss jetzt wirklich ein bisschen geschwinder gehen. Dann habe ich aus internationalen Studienzahlen zusammengestellt. Die erste, glaube ich, stammt sowieso von Peter Eigen, den Sie im Vorgespräch erwähnt haben, den früheren Präsidenten der Weltbank. Man versucht abzuschätzen, wie groß ist der Korruptionsschaden. Das ist bei einem Heimlichkeitsdelikt natürlich zum Teil eine ziemliche Kaffeesudleserei, also wirklich seriös sind die Zahlen nicht. Wahrscheinlich der Größenordnung kann es etwa hinkommen. Also 1.000 Milliarden US-Dollar an Bestechungsgelder weltweit. Vorstellen kann sich das eh niemand, was das eigentlich bedeutet. 400 Milliarden US-Dollar bei der öffentlichen Auftragsvergabe. Also ein guter Teil der Bestechungsgelder wird nach diesen Zahlen in der öffentlichen Auftragsvergabe verprasst. Umkehrschluss, im privaten Bereich gibt es offenbar auch Probleme. Die Zahl, über 30% der Entwicklungshilfe landen nicht am Ziel. Das basiert aus einer Studie von Transparency International, die nicht sehr alt ist. Ich glaube, die ist voriges Jahr durchgeführt worden. Ich finde eine bedrückende Zahl, weil das natürlich auch die Spendenfreudigkeit beeinträchtigen kann. Dann habe ich eine Zahl rausgenommen aus Österreich, der rechnete Korruptionsschaden in Österreich zwischen 22 und 24 Milliarden Euro. Also da ist ein guter Teil der Budgetsanierung schon drinnen. Die Zahl stammt übrigens von einem Linzer, von Professor Friedrich Schneider, der nach einer Methode, die ich nicht verstanden habe, versucht zu errechnen, wie man aus unterschiedlichen Kriterien halt absolute Zahlen bemessen kann. So, interessant ist auch eine Untersuchung über das Institutionsvertrauen in Österreich, weil wenn man einer Institution vertraut, dann geht man auch davon aus, dass dort Korruption ein bisschen weniger vertreten ist als woanders. Die ist relativ aktuell, aus dem Jahr 2008 von Gallup. Und zufällig kommt raus, dass die Justiz ein großes Vertrauen in Österreich genießt. Das hat nämlich nichts damit zu tun, dass ich das Chart aufgenommen habe. Dass den politischen Parteien relativ wenig vertraut wird. Ich denke mal so, es würde auch meiner persönlichen Einschätzung im Wesentlichen entsprechen. Auch der hohe Vertrauensanteil bei der Polizei. Also das kann ich aus meiner beruflichen Erfahrung sagen. Anzeigen wegen Bestechung oder wegen Korruption gegen Polizeibeamte sind eine Seltenheit. Das, was in manchen anderen Ländern dem Vernehmen nach sein soll, nämlich dass ein guter Teil der Polizei korrupt ist, das trifft auf Österreich nicht zu. Es gibt sozusagen auch positive Nachrichten. Da gibt es noch eine weitere Vertrauensfrage, die von der Rechtsanwaltskammer im Jahr 2011 durchgeführt worden ist, betrifft jetzt nur die Rechtsberufe, aus denen ergibt sich, dass die Richter einen Vertrauensbonus von 50% der Bevölkerung, Staatsanwälte 36% und Politiker, ich weiß nicht, ob Sie es lesen können, ob das so klein ist, 2%. Also, was immer das bedeutet, ob die Österreicher ihre Pappenheimer richtig einschätzen oder nicht. Aber so schaut es jedenfalls aus. Ich habe dann einige Charts rausgenommen über die Justiz. Die Justiz in dem Zusammenhang sehe ich ein bisschen ambivalent, weil ich mir denke, von der Justiz wird sehr viel erwartet. Also die Korruptionsbekämpfung, die sollen die Behörden machen, das ist Sache der Polizei und der Justiz, die müssen da reinen Tisch machen. Das ist ein bisschen eine naive Einstellung. Korruption ist etwas, womit die ganze Bevölkerung zu tun hat. Und wenn man sozusagen ein bisschen runtergeht und sagt, wie hältst du mit der Korruption und wo schaust du weg und wie oft hast du schon Schwarzgeldzahlungen geleistet und keine Rechnung verlangt und in deinem Bekanntenkreis und so weiter, dann wird es sehr schwierig. Ne?
Das war doch so wunderbar vergangene Woche bei der beim Prozess Katnick, wo die Ehefrau Katnick dann zitiert wurde nach der Urteilsverkündung. Sie findet das ganz unangemessen hoch, die Strafe, weil das tut doch in Österreich ohnehin jeder.
Das ist zum Teil.
Er hat halt nur ein bisschen mehr gemacht.
Genau, das ist zum Teil allgemeine Einstellung. Gibt es auch eine interessante Untersuchung, und zwar nur von Friedrich Schneider übrigens, nur zu der Frage der Akzeptanz von Steuerhinterziehungen. Hochinteressant. Nämlich, dass ein ganz großer Teil der Bevölkerung Steuerhinterziehungen, die von Unternehmen in großem Umfang praktiziert werden, ablehnen. Aber auf die Frage, wenn Sie erfahren, dass Ihr Nachbar einen Installateur schwarz beschäftigt hat, würde Sie das aufregen, sagen 98% nein, überhaupt nicht. Ne? Im niedrigen Bereich wird es akzeptiert, im hohen Bereich wird es total abgelehnt und der Steuerbetrug, ich hole mir noch Steuern vom Staat, die mir nicht zustehen, der wird total abgelehnt. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt sozusagen inkonsistent ist oder ob das nicht eh verständlich ist. Ne? Es ist halt ein Unterschied zwischen einem... Bitte? Das ist nur eine Frage der Definition. Wenn Sie meinen, das ist Korruption, dann ist es Korruption. Ne? Aber ich glaube, es zeigt eins, nämlich wie groß die Bandbreite ist. Und auch im Verkehrsrecht kannst du nicht falsch parken gleichsetzen mit demjenigen, der betrunken mit 100 km/h durch die Fußgängerzone fährt. Und so ähnlich ist es bei der Korruption auch. Es gibt halt Dinge, wo ein guter Teil der Bevölkerung was akzeptiert, aber eigentlich sind das wirklich die Kleinigkeiten. Und dann kommt ziemlich geschwind die Grenze, wo auch die Allgemeinheit sagt, das sollte eigentlich nicht sein. Und da bin ich dagegen. Die Frage ist nur, wer kann bewerkstelligen, dass es wirklich eingeschränkt wird und bekämpft wird. Wie gesagt, ich war kurz bei der Justiz. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass meiner Einschätzung nach, ich bin nicht völlig unbefangen, die Justiz in Österreich sehr gut funktioniert. Ich habe daher auch einen Artikel über eine internationale Studie, da sind 36.000 Personen befragt worden und da ist Österreich unter all den Ländern als Weltmeister hervorgekommen, was die Rechtsstaatlichkeit betrifft und die Effizienz der Strafrechtspflege betrifft. Ich schränke das jetzt als Insider auch ein, in Wirtschaftsstrafsachen können wir noch besser werden, da sind wir vielleicht nicht optimal aufgestellt, da gibt es einiges zu tun, auch auf der gesetzlichen Ebene. Ja, bei den Grundrechten, glaube ich, ist Österreich, muss sich nicht genieren. Also ich glaube, was die Ausgestaltung der Grundrechte betrifft, schaut Österreich recht gut aus. Ich sehe da von der Technikerin irgendwelche Zeichen, die mir schleierhaft sind.
Also wir haben eine Rückkoppelung. So.
Nehmen Sie sich persönlich. Sie sind mir zu nahe gekommen, ja. Interessant ist auch GRECO, ich weiß nicht, ob das allgemein bekannt ist, wer das ist. Das ist eine Organisation der OECD, die sogenannte Staatengruppe gegen Korruption, die durch Spezialisten die einzelnen Mitgliedsländer von GRECO, Österreich gehört auch dazu, untersucht, wie schaut die Korruptionsbekämpfung in dem betreffenden Land aus. Und GRECO hat Österreich im Jahr 2008 untersucht, mit einem sehr langen Bericht erstattet und der Bericht, der war zum Teil sehr kritisch. Man kann sagen, als Bilanz, es gibt einen gewissen Nachholbedarf, was die Korruptionsbekämpfung anlangt.
Im gesetzlichen Bereich, oder?
In verschiedenen Bereichen. Also ich hab rot rausgestrichen, was mir irgendwie das Markanteste und Wesentlichste ist, nämlich wir sind in einem frühen Stadium der Korruptionsbekämpfung. es gibt ein mangelndes Problembewusstsein, das sich jetzt in den letzten 2-3 Jahren, glaube ich, geändert hat durch die aktuellen Skandale. Aber im Jahr 2008 war Österreich noch so wie vor den Skandalen und Korruption. Ja, gibt es ja überall, aber so wirklich das Problembewusstsein, da muss man was dagegen unternehmen. Da sind alle gesellschaftlichen Einrichtungen gefragt, der Gesetzgeber, die Behörden und so weiter. Das hat es nicht gegeben. Es gibt sozusagen keine Korruptionsbekämpfungsstrategie, sondern das soll die Polizei machen und die Justiz. Aber dass das weit übergreifend ist und man das nicht abschieben kann an eine bestimmte Stelle, sondern dass da sehr, sehr viel gefragt ist, das war eines der wesentlichen Ergebnisse von GRECO. Wobei man sagen muss, auf internationaler Ebene tut sich, was die Korruptionsbekämpfung betrifft, mitunter mehr als auf nationaler Ebene, weil es sehr viele Übereinkommen gibt zur Korruptionsbekämpfung, wo sich die Staaten, die solche Übereinkommen abschließen, verpflichten, bestimmte Gesetze zu erlassen. Es gibt ein Übereinkommen gegen Korruption im internationalen Geschäftsverkehr. Es gibt ein Übereinkommen gegen Korruption, was die Amtsträger betrifft im Rahmen der OECD. Es gibt die Mutter aller Übereinkommen, das ist das UN-Übereinkommen aus dem Jahr 2003, dem sehr viele Staaten beigetreten sind, wo auch Maßnahmen gegen Korruption verlangt werden, wobei alle diese Übereinkommen einen interessanten Begriff verwenden, nämlich gegen unsaubere Zahlungen. Und da fangen schon die Juristen an zu streiten, was ist eigentlich eine unsaubere Zahlung. So, jetzt möchte ich Sie aber nicht mehr länger frontal in Anspruch nehmen. Etwas, was der österreichische Gesetzgeber tatsächlich umgesetzt hat, war eine Empfehlung von GRECO, was die Grundzeugenregelung betrifft. Also eine Grundzeugenregelung ist im Strafgesetz in Kraft getreten mit Beginn vorigen Jahres. Grundzeuge heißt, wenn jemand an einer Korruptionstat beteiligt war und alle Karten auf den Tisch legt und mit der Behörde zusammenarbeitet, kann er straffrei werden, kann eine sogenannte diversionelle Erledigung bekommen. Und der plakativste, allgemein bekannte Fall einer Grundzeugenregelung ist der Telekom-Skandal, der nur durch einen Grundzeugen aufgedeckt worden ist und vor allem in dieser Dimension aufgedeckt worden ist. Etwas, was noch offen ist von den GRECO-Empfehlungen, ist eine Whistleblower-Regelung, nämlich den Schutz derjenigen, die nicht an einer Tat beteiligt sind, aber davon Kenntnis haben und der Behörde jetzt eine Information geben wollen. So ein Hinweisgebersystem. Es traut sich kaum jemand zu uns zu kommen, zur Polizei zu gehen und zu sagen, ich weiß, in meinem Unternehmen oder in dem Unternehmen, in dem ich arbeite, da geht es drunter und drüber und da passiert das und das, weil er Angst hat, als Bote der schlechten Nachricht selbst geschlachtet und geopfert zu werden. Solche Insider gehen lieber zu einem Journalisten, haben sie das Redaktionsgeheimnis, oder zum Peter Pilz oder zum Politiker, dem kann man alle stecken, da bleibt der Name sozusagen vertraulich, aber der Behörde kann ich das nicht mitteilen. Das wird möglicherweise jetzt noch geschehen. Über die Unterschiede von Korruption und anderen Delikten habe ich schon einiges gesagt. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, wenn man sich über Korruptionsbekämpfung Gedanken macht. Interessant ist auch, aufgrund welcher Umstände kommen korrupte Fälle ans Tageslicht? Gibt es eine Untersuchung, wonach durch die internen und externen Kontrollen relativ wenig bekannt wird, sondern das häufigste ist der Tipp des Insiders, des Whistleblowers. Derjenige, der weiß, so schaut es in der Behörde oder im Unternehmen aus und irgendwann reicht es ihm und er gibt halt sein Wissen bekannt und verständigt jemanden. Also von Kontrollen alleine kann man sich nicht allzu viel erwarten. Und, das ist eine Theorie, die ich vertrete, dass Transparenz überhaupt das wichtigste Mittel zur Korruptionsbekämpfung ist und dass hier Österreich noch einen ziemlichen Nachholbedarf hat.
Danke für diesen ersten Einblick. Können Sie uns kurz noch einen Eindruck geben, Ihre Behörde, mit wie vielen Fällen ist die momentan konfrontiert, wie viele anhängige Verfahren gibt es dann?
das kann ich so nicht sagen. Meine Behörde hat im September des vorigen Jahres, September 2011, einen neuen Zuständigkeitskatalog bekommen. Das heißt, vorher waren wir nur für Amtsmissbrauch und Bestechungsdelikte, also Beamtenkorruption im Grunde genommen zuständig. Da waren die Zahl an Anzeigen zwischen 1500 und 2300 pro Jahr. Das ist eine gewaltige Menge. Und ein guter Teil dieser Anzeigen war auch wenig inhaltsreich. Also das Delikt des Amtsmissbrauchs ist sehr breit gefächert. Da sind auch sehr viele substratlose Anzeigen dabei. Die Einstellungsquote ist bei den Delikten enorm hoch, auch im internationalen Vergleich.
Wie hoch ungefähr?
Nach der Statistik der letzten 10 Jahre ist die Einstellungsquote beim Amtsmissbrauch ungefähr 95-98%.
Und das heißt,
allerdings, das muss man erklären, das versteht sonst niemand. Bei diesen 98% sind auch sehr viele Anzeigen dabei, wo ich sagen würde, das ist der Versuch, ein bereits abgeschlossenes Verfahren wieder aufzunehmen. Das heißt, ihr habt kein Rechtsmittel mehr, jetzt zeige ich den Entscheidungsträger an, zeige den Richter an, du hast einen Amtsmissbrauch begangen wegen dieser Entscheidung. Also es sind sehr viele Anzeigen von entmündigten Personen, besachbarten Personen gegen ihre Richter dabei und zum Teil besteht dann die Tätigkeit in einer Überprüfung von abgeschlossenen Verfahren und das kann man eigentlich nicht wirklich als Korruptionsbekämpfung sehen im engeren Sinn. Also die Anzeigen wegen Bestechung oder wegen wirklich saftiger Fälle von Amtsmissbrauch, die sind dann schon sehr eingeschränkt.
Hängt es auch damit zusammen, dass die Delikte, die so rund um Korruption sich gruppieren, einfach sehr schwer nachzuweisen sind? Sie haben gesagt, also überhaupt begründbar dann für eine Anklage sind?
Ja, es hängt schon damit zusammen, dass das Strafrecht einige Lücken aufweist, die auch öffentlich diskutiert werden. Wenn man so die Zeitungen studiert, dann weiß man, worum es geht. Auch die Anfütterungsbestimmung, die im Jahr 2009 so entschärft worden ist, dass sie meiner Meinung nach völlig unwirksam geworden ist.
Können Sie kurz zusammenfassen, was damit gemeint ist, mit der Anfütterungsbestimmung?
Unter Anfütterung hat man, oder versteht man, die Vorteilszuwendung an einen Amtsträger nicht im Zusammenhang mit einem konkreten Amtsgeschäft, sondern ganz allgemein, in Österreich gibt es einen herzigen Ausdruck dafür, das ist die Klimapflege, ne, zur Klimapflege, um einen Amtsträger ganz generell einmal so gewogen zu machen, vielleicht kann man ihn einmal brauchen, ne? Wenn man ihn ständig einlädt und zum Beispiel Kontakt schafft, dann hat man mehrere Vorteile. Der erste Vorteil ist, ich kenne den betreffenden Amtsträger. Das betrifft übrigens auch so Veranstaltungen wie die Salzburger Festspiele. Wenn einmal alle Sektionschefs eingeladen wären und alle Kabinettschefs eingeladen wären, dann kennt man halt einmal den Kabinettschef und wenn es ein Problem gibt, kann man ihn anrufen. Das muss nur nicht unsittlich sein, ne? Aber man hat einen Startvorteil gegenüber jedem anderen Unternehmen, der sich bei der Sekretärin einen Termin holen muss und der Termin ist halt nächstes Jahr. Irgendwann wird halt der Kabinettschef Zeit haben und der andere greift zum Telefon und sagt, du lieber Freund, wir kennen uns ja von dem und von dem und von der Jagd und von dem Segelausflug. Und ja, das ist das, was wir unter Anfüttern verstehen. Wie gesagt, losgelöst von ganz konkreten Amtsgeschäften. Das gibt es in der Form jetzt nicht mehr. Dann weisen die Bestechungsbestimmungen auch noch eine weitere große Lücke auf. Das ist aber jetzt etwas schwierig zu erklären für Nicht-Juristen, weil der Gesetzgeber eine Unterscheidung macht, ob eine Bestechungszahlung erfolgt für ein pflichtgemäßes oder für ein pflichtwidriges Amtsgeschäft. Und beim pflichtwidrigen Amtsgeschäft ist immer strafbar, aber beim pflichtgemäßen Amtsgeschäft fällt eine kleine Personengruppe raus. Das sind zufällig die Minister und die Landesräte und die Bürgermeister, nämlich die Spitzen der Vollziehung. Und die fallen deswegen raus, weil der Gesetzgeber zu einem, ich glaube schon, das war ein gewisser Trick, vielleicht auch unabsichtlich, weil der Gesetzgeber die Strafbarkeit abhängig gemacht hat von einem Verstoß gegen das Dienst- und Organisationsrecht. Was heißt das? Das ist zunächst mal unverständlich, aber ich glaube, ich kann es erklären. Der Grundgedanke des Gesetzgebers war folgender. Wenn ein Amtsträger etwas macht, was nicht per se pflichtwidrig ist, Und er bekommt einen Vorteil dafür. Dann soll die Vorteilsannahme nur dann strafbar sein, wenn der Dienstgeber gesagt hat, das darfst du nicht. So wollte man ausschließen, dass das Backelkaffee für die Krankenschwester oder der Blumenstrauß für die Lehrer zu einem Delikt werden. Wenn der Dienstgeber sagt, das darfst du, hier ist die Grenze, bis zu einem bestimmten Betrag darfst du einen kleinen Vorteil annehmen, dann soll es nicht strafbar sein. Das ist an sich vom Grundgedanken sehr vernünftig, meiner Einschätzung nach. Das Unangenehme ist nur, dass die Minister kein Dienstrecht haben, da ist eben nichts verboten. Und die Mitglieder der Landesregierung auch nicht, die Bürgermeister auch nicht, das sind auch keine Angestellten, das sind gewählte Organe. Und damit fallen sie aus dieser Regelungstechnik heraus.
Okay, das Gesetz ist ein Problem, das ist schwer, überhaupt auf den
Gesetz
Boden
ist ein Problem, was aber nur die Bestechungsdelikte betrifft. Es gibt auch ein Problem, wenn es gar kein Gesetz gibt, nämlich zum Beispiel was die Parteienfinanzierung betrifft. Ne?
Was schlagen Sie da vor?
Das, was politisch auch gefordert wird und was sozusagen, man kann sagen, internationaler Standard ist, nämlich, dass Parteienfinanzierungen offen zu legen sind und verdeckte Parteienfinanzierung Konsequenzen haben. Also sozusagen illegale Parteienfinanzierung, es gibt derzeit keine illegalen Parteienfinanzierungen, weil es kein Gesetz dafür gibt, dass illegale Parteienfinanzierung, die nicht offengelegt werden, dass die mit Sanktionen verbunden sind, wobei immer schwer tut, sozusagen sofort eine hohe Strafe zu verlangen, das ist gar nicht der Punkt, sondern es muss nur effizient sein. Es gibt zum Beispiel Regelungstechniken, ich glaube in Deutschland ist es so, aber da müssen Sie den Dr. Sickinger fragen, das ist der Spezialist. Wenn eine Partei eine Parteispende nicht offenlegt, dann wird sie mit einer finanziellen Sanktion belangt. Sie kriegt halt dann keine öffentliche Parteienförderung mehr. Das kann genauso wirksam sein. Und vielleicht sogar wirksamer, als wenn ich dann irgendjemand ausforschen muss, wer war eigentlich der Verantwortliche, der das verheimlicht hat. Und ein weiterer Bereich, wo ein Regelungsbedarf besteht, ist das Lobbyingwesen. Das ja bei den aktuellen Fällen immer oder sehr häufig eine ziemliche Rolle spielt.
Und wo haben wir da die spezifisch juristischen Probleme in der jetzigen Situation?
Bezahlungen, die von Unternehmen an Lobbyisten erfolgen, wo der Satz inzwischen sprichwörtlich geworden ist, wo man nicht weiß, wo die Leistung war. Was ist eigentlich die Leistung? Und meinem Eindruck nach ist einer der Hauptfunktionen dieses Art von Lobbying, dass der Lobbyist es dann versteht, den weiteren Geldfluss so schwierig nachvollziehbar machen, dass man nicht mehr drauf kommt, wer hat das gerade eigentlich bekommen. Mhm. Die eine Frage ist, was war die Leistung? Und die zweite Frage, wer hat denn tatsächlich das Geld bekommen?
Mhm. Da gibt es ja so Vorschläge, die sehr weitreichend sind, die sagen, nicht nur Amtsträger selbst, sondern auch all ihre Angehörigen sollten ihre Einkommen offenlegen, also sollten gesetzlich verpflichtet sein, Einkommen offenzulegen, damit man dann so Themen wie das zuletzt in Rede gekommene Schwiegermuttergeld nicht mehr haben, oder?
Ja.
Wir haben offensichtlich auch keine Regelungen, was das angeht, dass in diesem Bereich des Lobbyings offensichtlich auch über Dritte abgewickelt wird, die im Nahebereich von Amtsträgern sind.
Ja, das ist vielleicht auch ein Spezifikum von Korruption und von den Korruptionsdelikten, wie immer die im Einzelfall ausschauen, dass, wie soll man das sagen, bei den normalen Delikten, beim Diebstahl, kann sich jeder darunter vorstellen, was das ist. Und der Bereich zum Straflosen ist sehr eng. Also ein Diebstahl, den man so geschickt macht, dass er eigentlich nicht strafbar ist, den gibt's kaum. Das ist nur eine Frage der Nachweisbarkeit. Bei Korruptionsdelikten gibt es immer einen sehr, sehr breiten Übergangbereich zum Straflosen, eigentlich, muss sagen, mit der Rechtsordnung übereinstimmenden. Ne? Alle Bestechungsdelikte stellen darauf ab, dass einem Amtsträger ein Vorteil zukommt. Wenn es nicht dem Amtsträger zukommt, sondern mit einem Parteisekretär vereinbart ist, der nicht Amtsträger ist, schaut das schon wieder viel, viel schwieriger. Es gibt viel mehr Umgehungsmöglichkeiten. Aber das ist ein altes Problem der Strafjustiz, dass es immer wieder neue Formen gibt und der Gesetzgeber immer ein bisschen nachhinkt. Also das ist nichts Neues. Wir versuchen halt immer Löcher in dem Ding zu stopfen, im Wissen, es kann dann irgendwo anders das Wasser trotzdem durchfließen.
Darf ich noch ganz kurz, damit wir es nicht vergessen, weil zuerst haben wir es nicht fertig beantwortet, die Frage nach dem Ausmaß der Fälle, die jetzt behandelt werden. Also Sie haben zuerst angefangen und gesagt, früher gab es nur diese eher enge Frage
der Amtskorruption. Jetzt ist ja Ihre Behörde auf doch 15 Staatsanwälte und Staatsanwältinnen aufgebaut. Da geht man ja dann davon aus, dass es sich auch um eine erkleckliche Zahl von Fällen handeln muss, sonst wäre gar nicht so eine riesige Behörde notwendig. Und man sagt ja noch immer, Sie seid viel zu klein, oder?
Entschuldigung, dass ich lächeln muss, wenn Sie sagen, eine riesige Behörde. Also 15 Staatsanwälte.
Wir diskutieren in Oberösterreich gerade über die Abschaffung von Kleinstgerichten. Ein Richter muss weg oder zwei müssen weg. Also für uns hört sich das groß an.
Ja, also ich vergleiche das eher zum Beispiel mit Bayern. Bayern ist etwas größer als Österreich, aber nicht wesentlich. Ich glaube, die haben 11 Millionen Einwohner, wir haben ungefähr 8 Millionen Einwohner. Bei der Staatsanwaltschaft München 1 sind nur in Korruptions- und Wirtschaftsstrafsachen 40 Staatsanwälte eingesetzt. Im Oberlandesgericht München 100 Staatsanwälte eingesetzt, aber das ist nicht ganz Bayern. Das ist nur Oberlandesgericht München der Sprengel. Also bei 14 Staatsanwälten zu sagen, das ist eine riesige Behörde. Wenn Sie durch in den Zeitungen nachlesen, wie viele Staatsanwälte im Siemens-Fall eingesetzt waren in München, das waren, glaube ich, am Anfang 7 Staatsanwälte in einem Fall. So gesehen könnten wir gerade 2 Fälle handeln. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Fälle gerade anhängig sind bei meiner Behörde, aber ich würde schätzen, dass jeder Staatsanwalt so zwischen 10 und 15 Akten zu bearbeiten hat.
Wie würden Sie den Bedarf schätzen, also wenn Sie das als Vorgabe an die Ministerin machen?
Das traue ich mich vor laufender Kamera nie zu sagen, aber wir haben einen großen Nachholbedarf. Wir sind einfach viel zu weit unten grundsätzlich angesiedelt und das betrifft nicht nur die Justiz und die Staatsanwälte, auch die Polizei, die in Wirtschaftsstrafsachen tätig ist und die Sachen klären soll.
Okay. So, jetzt haben wir mal so ein bisschen geklärt, was es so gibt. Sie wissen, Sie haben wie immer die Möglichkeit, im Kepler-Salon zu fragen, mitzureden. Ich bitte Sie einfach um Ihre Wortmeldungen. Wir haben 2 Mikros, die geben wir dann durch den Raum. Ich habe da hier vorne mal 2 Wortmeldungen, bitte.
Ja, ich habe eine Frage zur Unabhängigkeit der Justiz. Bei den Richtern gibt es ja kaum einen Zweifel. Bei der Staatsanwaltschaft gibt es ja die Weisung vom politisch besetzten Ministerium. Und der Richter kann ja keinen Täter verurteilen, wenn nicht eine Anzeige vom Staatsanwalt vorliegt. Wie schaut es da wirklich aus?
Naja, die gesetzliche Situation haben Sie schon beschrieben. Das ist so. Die Staatsanwälte, bei den Staatsanwälten ist lange Zeit hindurch und jetzt eigentlich auch noch die staatsrechtliche Stellung unklar. Sind wir Teil der Justiz und sollten wir Unabhängigkeit genießen oder sind wir Teil der Verwaltung und damit wie jedes andere Verwaltungsorgan dem Weisungsrecht unterworfen? Ich glaube, die Frage der Weisungsgebundenheit der Staatsanwälte ist primär eine Anscheinsproblematik. Ich glaube, in der Öffentlichkeit ist der Anschein entstanden, die Staatsanwälte unterliegen der Weisung, da machen sie genau das, was der jeweilige Minister möchte und damit kann man ihnen nicht so vertrauen, wie man Richtern vertrauen kann. Das würde ich in der Form nicht unterschreiben. Da muss man das System ein bisschen mehr kennen. Damit der Minister ein Weisungsrecht ausüben kann, muss er sich berichten lassen, was der Staatsanwalt zu tun gedenkt. Er muss sich sozusagen einen Bericht schreiben lassen über den Stand des Verfahrens. Und von dieser sogenannten Berichtspflicht, die der Schuhlöffel zum Weisungsrecht ist meine Behörde durch das Gesetz, ich würde sagen, in einer Weise ausgenommen, die Arbeit doch deutlich erleichtert. Denn jede andere Staatsanwaltschaft muss über wichtige Verfahren und über wichtige Verfahrensschritte berichten. Wir müssen während des Ermittlungsverfahrens keine Berichte erstatten. Wir haben die Möglichkeit, ohne dass das Justizministerium und der Justizminister oder die Ministerin es erfährt, auch sehr überraschend Zwangsmaßnahmen und Ermittlungsschritte zu setzen. Das tun wir auch. Von dieser Möglichkeit machen wir auch Gebrauch, wenn es notwendig sind, mitunter zur Überraschung der betroffenen Unternehmen, die große Augen bekommen, wenn wir relativ schnell und unangekündigt vor der Haustür stehen mit einer Durchsuchungsanordnung. Das ist uns in manchen Fällen wirklich blitzartig gelungen. Allerdings muss man sagen, auch wir als Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft müssen nach Abschluss der Erhebungen dem Ministerium berichten, was wir zu tun gedenken, ob wir eine Anklage bei Gericht einbringen wollen oder das Verfahren einstellen wollen. Auch das muss man ein bisschen relativieren. Ich habe in meinen 35, 40 Berufsjahren bisher keine Weisung bekommen, die mir bedenklich erschienen ist. Ich habe vielleicht nicht einmal 5 Weisungen bekommen, aber wenn, dann möglicherweise, wenn man was anderes beurteilt, aber nicht, um ein Verfahren abzuwürgen. Aber das betrifft jetzt sozusagen meine Person und sagt nichts über das System aus, ob das System gut ist.
Wenn man es auf europäische oder internationale Ebene im Vergleich stellt, ist das überall oder so geregelt wie bei uns oder sind wir mit diesem System des Status der Staatsanwaltschaft besonders?
Es gibt keinen Standard dafür. Die Systeme sind total unterschiedlich. Jedes Land kämpft mit der Frage, soll der Staatsanwalt weisungsfrei sein oder in welche Weisungshierarchie soll er eingebettet sein?
Wie ist es zum Beispiel in Skandinavien, wo wir am Anfang gesehen haben, dass das doch verhältnismäßig gut funktioniert?
Unterschiedlich. In einem Land ist der oberste Weisungsgeber ein Gremium aus den 4 Oberstaatsanwälten. Da geht der Weisungszug nicht zum Minister, sondern es machen die 4 Oberstaatsanwälte. In Deutschland gibt es eine ähnliche Rechtslage, aber die Justizminister, das ist ja Landessache, also jedes Land hat einen Justizminister, mischen sich in die einzelnen Fälle de facto nicht ein. In Italien sind die Staatsanwälte ad personam weisungsfrei wie der Richter. Ich höre aber, dass es dort auch massive Probleme geben kann. Allerdings sind die italienischen Staatsanwälte in den politischen Strafsachen sehr aktiv. Liest man auch in den Zeitungen.
Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen, der Herr vorne, bitte. Aber eine kurze Zwischenfrage, noch einmal, um Ihr Verfahren zu verstehen. Angenommen, es kommt eine Anzeige herein, wie rasch können Sie in der momentanen Situation reagieren? Wie lange braucht es, bis die Staatsanwaltschaft tätig wird?
Ich kann blitzartig reagieren. Das Problem liegt meistens darin, wie dicht ist der Verdacht am Anfang, damit ich welche Maßnahmen setzen kann. Ich kann berichten, bei einem Fall haben wir gewusst, dass am nächsten Tag im Internet etwas veröffentlicht wird, was Anlass für ein Verfahren sein wird. Das haben wir durch Zufall oder wie auch immer erfahren. Und einen Tag danach waren wir in der Firma und haben eine Durchsuchung durchgeführt. Das geht blitzartig.
Okay, bitte.
2 Fragen. Transparenz. Das hat sehr viel für mich als Laie, dass das ein sehr guter Schutz ist, aber stößt das nicht automatisch auf eine heilige Kuh der Gesellschaft, den Datenschutz? Das mal so ganz global hingestellt. Und das Zweite ist, die Justiz, die langsam ist, besonders bei Wirtschaftskorruptionsfällen, hat man schon den Eindruck, das zieht sich und liegt bei der Oberstaatsanwalt, dann im Justizamt, es zieht sich bis hin. Ich erinnere mich an einen Fall, ich nenne keinen Namen, es ist ein hoher Militär, das war da mit dem Eurofighter zusammen, da wurde das einfach ganz leise eingestellt. Das Fernsehen hat gerade mal der Wind davon bekommen und hat dann geschrien. Aber das wäre so ausgelaufen, erledigt. Und das ist etwas, was Unbehagen hinterlässt. Danke.
Ja, bitte.
Naja, mit dem einen Punkt haben Sie völlig recht, nämlich, dass Transparenz und Datenschutz in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen und dass man sich sozusagen im Einzelfall entscheiden muss, wo möchte ich mehr Transparenz, das immer zulasten von Persönlichkeitsrechten geht, haben oder nicht haben. Ich persönlich bin im Zweifel für Transparenz, vor allem dann, wenn es um öffentliche Gelder geht. Ich denke, wenn öffentliche Gelder verwendet werden, auch jemandem gegeben werden, der muss halt damit rechnen, dass das bekannt wird und dass auch vielleicht sein Name bekannt wird. Es zeigt sich nur eben im Vergleich mit den nordischen Staaten, dass dann, wenn das einmal gesellschaftlich praktiziert wird, die Aufregung wesentlich geringer ist, dass das eigentlich der Name niemand mehr kratzt und dass man dann gar nicht so sehr schaut, wer jetzt was bekommen, sondern wenn es okay ist, ist eh okay und wenn es nicht okay ist, dann regelt sich das System von selber. Also es gibt das Spannungsverhältnis, aber ich bin auf Seiten der Transparenz. Ja, die zweite Frage, die Langsamkeit der Justiz, ja, Sie haben völlig recht, geht mir auch immer zu langsam, bin ungeduldig. Da würde ich unterscheiden zwischen verschiedenen Sachen. Es gibt Dinge, da könnten wir schneller sein. Zum Beispiel die Berichte, die Sie erwähnt haben, die dann von einer Instanz zur anderen gehen, verzögerndes Verfahren. Man kann aber nicht glauben, dass man komplexe wirtschaftliche Vorgänge, und jetzt nenne ich einen Fall, der mit meiner Behörde nichts zu tun hat, wie bei der Hyperalpe Adria, wo Geschäftsvorgänge über Jahre sich erstreckt haben, dass man das in kurzer Zeit mit, ich weiß nicht, 10 Polizeibeamten klären kann. Das geht einfach nicht. Und es gibt einfach objektive rechtliche Hürden, die solche Verfahren massiv in die Länge ziehen können, zum Beispiel die Rechtshilfe ins Ausland, wo wir total angewiesen sind, bitte? Zum Beispiel Liechtenstein, Schweiz, wo wir total angewiesen sind darauf, wie schnell arbeitet dort die Justiz. Und die steht aber auch vor großen Problemen und die Rechtshilfe suchen ist für einen Schweizer und für einen liechtensteinischen Richter nicht unbedingt das Dringendste. Ne? Das machen sie dann auch für uns, fürs Ausland, ja, wird auch geschehen.
Also aber, die Frage ist ja wahrscheinlich auch, könnte man auch über Rechtsverfahren mehr Transparenz schaffen, sodass die Bürger über den Stand von Verfahren auch Bescheid wissen? Also ist das theoretisch denkbar?
Da bin ich sehr skeptisch. Die Prozessordnung sieht vor, dass die Ermittlungen nicht öffentlich sind. Bis zu dem Zeitpunkt, solange ermittelt wird, gilt halt die Unschuldsvermutung. Alles das, was gesagt wird und was an Verdachtsmomenten da ist, sollte nicht zu einer Vorverurteilung führen. Das ist auch ein Teil unseres Rechtsstaates, den man nicht so gering schätzen sollte, auch in Zeiten der Skandalen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, der dazu kommt, eine zu große Öffentlichkeit während der Ermittlungen kann die Ermittlungen schon ziemlich gefährden. Wenn ich in der Zeitung nachlesen kann, der hat das gesagt und der hat das gesagt, wie sollte da die Justiz oder die Polizei dann nochmal die Wahrheit rausfinden?
Aber das passiert ja de facto ständig, oder? Weil eben man den Eindruck hat, dass die Verfahren so langsam sind, gehen dann Journalisten ans Werk und dann ist das ohnehin in irgendeiner Form öffentlich.
Das heißt aber nicht, dass es in der Form auch gut ist, dass es so öffentlich ist. Da muss man wirklich beides, im Leben gibt es immer zwei Pole, die in einem Spannungsverhältnis miteinander stehen. Es gibt ein berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit zu erfahren, was geht in den großen, wichtigen Fällen weiter. Das ist das Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit. Und auf der anderen Seite gibt es auch Rechte, dass die Ermittlungen im Vorverfahren nicht öffentlich abgehandelt werden. Das ist eben noch keine öffentliche Hauptverhandlung. Und mit diesem Spannungsverhältnis muss man umgehen. Und da ist meiner Meinung nach gut, wenn die Information sauber, korrekt, auch allen Medien gleich zur Verfügung gestellt wird, aber sich nicht einige Medien durch Anwälte oder auf welcher Art auch immer Aktenbestandteile kommen lassen und dann veröffentlichen und du kannst es im Internet abrufen. Ja, das geht schon an die Grenze des Rechtsstaats.
Okay, bitte. Test.
Ich brauche zwei Fragen. Die erste, ein Bekannter, der in den Niederlanden als Übersetzer in Wirtschaftskreisen arbeitet, hat einmal behauptet, in der Bundesrepublik Deutschland sind 5000 Leute eingesetzt in der Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität und in den Niederlanden angeblich 40.000. Halten Sie das für realistisch? Das war die erste Frage. Und die zweite Frage, wie weit wittern Sie Korruptheit in einem Fall, wo eine strafbare Handlung eines Ministers nur deshalb nicht geahndet werden kann, weil der zuständige Justizbeamte den Akt so lange liegen lässt, bis er verjährt ist?
Ja, zu Ihrer ersten Frage, ob wirklich in den Niederlanden 50.000 Polizeibeamte damit mit Korruptionsbekämpfung beschäftigt sind, das kann ich, da habe ich auch kein Gefühl, da kann ich nichts riechen. Ich kann nur sagen, dass aus den Kontakten mit ausländischen Staatsanwälten, die in dem Bereich tätig sind, es für mich klar ist, dass Österreich personell hier sehr wenig Ressourcen freimacht und einsetzt und dass wir hier einen großen Nachholbedarf haben. Wie groß der Nachholbedarf ist im Vergleich zum Ausland, weiß ich nicht. Ich denke mal, die Staatsanwaltschaft München ist ein guter Vergleich, weil die in Deutschland einen guten Ruf genießt, einige Großverfahren mit beachtlicher Geschwindigkeit, wirklich mit beachtlicher Geschwindigkeit abgeschlossen haben. Das wäre für mich irgendwie so ein Referenzprojekt. Was die zweite Frage betrifft, dazu möchte ich eigentlich nicht Stellung nehmen. Das ist ein Verfahren, das bei einer anderen Behörde geführt worden ist. Und jetzt Vermutungen anzustellen, ist nicht meine Sache.
Herr Martinek.
Ihre Umfrage, die Sie zuerst gezeigt haben, Vertrauen in die Justiz relativ hoch und Vertrauen in die Politik sehr gering. Ich nehme an, das ist auch der Grund, warum Sie nach 2 Jahren wieder die Politik verlassen haben, schließe ich jetzt aus. Aber jetzt zur Frage ganz aktuell, 2 Fragen an Sie. Das eine sind die jetzt ganz aktuell durch die Medien gehenden geschwärzten Listen. Da hätte ich einfach nur eine Information von Ihnen als Jurist. Ich kenne mir da zu wenig aus, war nur erstaunt, als ich gestern in Zeit im Bild diese geschwärzten Listen sah, weil ich nichts mehr zu lesen war. Wofür braucht die Kommission dann diese Listen, wenn eh nichts zum Lesen ist? Und das zweite hat mich heute überrascht in den Medien. Die Frau Justizminister hat vorgeschlagen eine Diversion. Das heißt, wenn jemand korrupt ist und Bestechungen genommen hat, also Geld genommen hat, hat er die Möglichkeit, das mit Geld wieder wettzumachen, damit er nicht angeklagt wird. Also da verstehe ich dann die Welt nicht mehr und würde die Auswertung bei der Justiz eher sinken sehen, wenn man darin eigentlich jetzt darauf baut und sagt, okay, der hat halt jetzt Geld genommen, wird nicht bestraft, sondern soll es wieder bezahlen. Das würde, glaube ich, Tür und Tor öffnen, um in Zukunft noch mehr korrupt zu sein.
Mhm, danke. Geschwärzte Listen, meinen Sie die Unterlagen, die an das Parlament, an den Untersuchungsausschuss zu übermitteln sind? Ja, da kommt was Ähnliches ins Spiel, was Sie vorhin angeschnitten haben, nämlich die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen. Sie müssen sich so vorstellen, dass in manchen Akten Gegenstand des Verfahrens das ist, was das Parlament zu klären versucht, aber auch andere Sachen, die nicht Gegenstand des Untersuchungsausschusses sind. Wie gehen Sie damit um? Geben Sie den ganzen Akt dem Parlament und die erfahren halt dann Dinge, die eigentlich mit dem Untersuchungsgegenstand nichts zu tun haben? Oder nehmen Sie das raus? Wir müssen auch Akten dem Parlament vorlegen. Wir haben bisher keine Schwärzungen durchgeführt. Wenn Sie vermeiden lassen, will ich sie auch nicht durchführen. Aber die Persönlichkeitsrechte von anderen Betroffenen muss man auch achten. Zweite Frage, Diversion, aktuelle Diskussion in den Medien, sehe ich ein bisschen differenziert, und zwar aus folgendem Grund. Es gibt bei jedem Delikt, gibt es die Fachleute sagen, in der Phänomenologie eine große Bandbreite. Denken Sie an den Diebstahl. Es gibt die Einbrecher, es gibt räuberischen Diebstahl, der schon sehr nahe beim Raub ist. Und es gibt den normalen Diebstahl und am untersten Ende die Entwendung. Das ist halt die Flasche Rum im Supermarkt, die mitgenommen wird. Und bei diesen Diebstählen oder bei dieser Art von Delikten nimmt der Gesetzgeber eine Unterscheidung im Strafrahmen vor. Also der normale Diebstahl ist mit 6-monatiger Freiheitsstrafe bedroht und der Einbruchsdiebstahl mit 5 Jahren Freiheitsstrafe. Ein gewaltiger Unterschied. Und diese unterschiedlichen Fallgestaltungen können auch beim Delikt des Missbrauchs der Amtsgewalt eintreten. Und da kann ich Ihnen ein Beispiel sagen, was geradezu absurd ist, nämlich ein Müllmann einer Gemeinde, wo die Müllentsorgung noch Gemeindesache ist und durch Gemeindebeamte und Bedienstete durchgeführt wird, nimmt, man kann jetzt sagen, kundenfreundlich einen zweiten Sack von einem bestimmten Kunden, entsorgt es, obwohl er das nicht dürfte, und kriegt dafür ein paar Würsteln. Finden Sie, dass so ein Fall wirklich von einem Schöffensenat abgehandelt werden muss und dass ein Rechtsmittel zum obersten Gerichtshof gehen muss? Oder kann man jetzt sagen, das kann man auch irgendwie anders regeln, genauso wie der Ladendiebstahl von einer Flasche Rum nicht bis zum obersten Gerichtshof wandern muss, sondern anders geregelt werden kann? Also da sehe ich aufgrund der großen Bandbreite beim Amtsmissbrauch durchaus die Möglichkeit, dass man hier differenziert. Ich weiß mich da eins mit dem Hubert Sickinger, den Sie sicher kennen, der sämtliche Fälle, die in Österreich vor Gericht gebracht worden sind wegen Amtsmissbrauch, untersucht hat anhand der Akten und zu dem Ergebnis gekommen ist, ein Drittel der Fälle waren wirklich schwerwiegende, ein weiteres Drittel waren immer noch bedeutende und ein Drittel war im Grunde genommen minder schwer. Und sozusagen alle die über einen Leisten zu scheren, ist nicht unbedingt sachgerecht, da habe ich durchaus Verständnis dafür und halte es auch für richtig, dass man sagt, okay, wir unterscheiden, so wie bei den anderen Delikten, zwischen den Kleinigkeiten und den gravierenden Fällen. Niemand käme auf die Idee, den sprichwörtlichen Händeldieb gleichzusetzen mit einer gewerbsmäßigen Einbruchsbande.
Okay, bitte.
Bitte. Sie haben jetzt also drei Voraussetzungen für Diversionsverfahren genannt und ich möchte Sie fragen, bei welchen Strafsachen kann Diversion zum Tragen kommen? Was muss da mindestens an sozusagen justizmäßiger Behandlung des Falles geschehen sein?
Naja, wenn Sie ganz generell an die Diversion denken, die in Österreich seit dem Jahr 2000 existiert, ich weiß nicht, ist es allgemein bekannt, was eine Diversion ist?
Erklären Sie es schon. Sicherheitshalber. Na, bitte erklären Sie es kurz.
Nein, es ist nicht freikaufen. Die Diversion ist in gewisser Weise eine Art österreichische Erfindung, weil wir hier wirklich Vorreiter waren. Und ihr liegt der Gedanke zugrunde, dass in minderschweren Fällen, ganz generell, hat jetzt mit Korruption überhaupt nichts zu tun, in minderschweren Fällen die Justiz nicht unbedingt ein Verfahren vor dem Richter mit Anklage, Verurteilung und Rechtsmittel durchführen muss, sondern dem Betroffenen, dem Beschuldigten, der als Täter ausgeforscht wird, von der Staatsanwaltschaft ein Vorschlag gemacht wird, gibt vier Diversionsarten, entweder einen Geldbetrag zu bezahlen, der im Gesetz auch näher definiert ist, oder eine sogenannte gemeinnützige Leistung zu erbringen, das heißt gratis zu arbeiten, oder, wenn es um ein Aggressionsdelikt geht, einen außergerichtlichen Tatausgleich durchzuführen mit dem Opfer oder eine Probezeit zu akzeptieren. Geschieht das, dann wird der Fall nicht vor Gericht gebracht. Damit man ungefähr eine Vorstellung hat, um was da geht es primär um Ladendiebstähle, um Verkehrsunfälle, um kleine Raufereien, um sozusagen den alleruntersten Bereich der Delikte. Im bezirksgerichtlichen Strafbereich wird ungefähr die Hälfte der Sachen so abgehandelt, was meiner Meinung nach gut ist, was meiner Meinung nach sehr effizient ist, was meiner Meinung nach auch den Opfern zugute kommt, weil Voraussetzung für die Diversion ist, dass sich der Täter bemüht hat, den Schaden gut zu machen. Manchmal geht es, manchmal geht es nicht. Das ist ein Modell, wir haben das im Jahr 2000 eingeführt im Strafgesetz. Inzwischen haben das, glaube ich, alle Länder übernommen, im untersten Bereich. Und jetzt ist sozusagen die Diskussion, sollte man diesen Bereich etwas aufmachen für Fälle, die im Grunde genommen auch nicht sehr schwer wiegen, aber einen Deliktsbereich betreffen, der sehr sensibel ist.
Aber wenn die Beweislage zu dünn ist, dann wird wohl nichts anderes möglich sein als eine Verfahrenseinstellung, nicht?
So ist es. Wenn die Beweislage zu dünn ist, gibt es auch keine Diversion. Das ist ohne das klar. Außerdem, die Diversion setzt voraus, der Betroffene muss mitspielen, der muss freiwillig einverstanden sein. Wenn der das nicht akzeptiert, was der Staatsanwalt von ihm verlangt, dann wird das normale Verfahren durchgeführt, er wird vor Gericht gestellt, das Beweisverfahren wird abgewickelt und dann wird er entweder freigesprochen oder schuldig gesprochen.
Mhm. Genau. Bitte, ich sehe da zwar nicht hin, aber so. Das aktuelle Bild auf dem Bildschirm, internationale Strategien zur Korruptionsbekämpfung. Da sind einige Punkte angeführt und zum Beispiel der letzte Punkt, Meldepflicht für Wirtschaftsprüfer und Revisionsunternehmen. Und die anderen Punkte auch. Haben Sie uns vielleicht die Möglichkeit, uns zu erklären, ob das in Zukunft mehrheitsfähig ist im Parlament, weil unsere Volksvertreter oder, ja, die müssten ja im Sinne des Volkes da positiv etwas weiterbringen.
Also ich würde diese Frage gern beantworten, aber ich habe heute meine Wahrsagerkugel nicht bei mir. Ob das eine Chance hat, im Parlament durchzugehen, kann ich daher nicht sagen. Es ist ein altes, bekanntes Problem. Vor jedem großen Insolvenzverfahren hat es eine von Wirtschaftsprüfern bestätigte Bilanz gegeben. Das heißt, das System unserer Wirtschaftsprüfer ist verbesserungsfähig, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, ob jetzt ich davon ausgehen kann, dass jeder weiß, was die Aufgabe von Wirtschaftsprüfern in dem Zusammenhang ist. Also große Unternehmen, Aktiengesellschaften und GmbH ab einer gewissen Größe müssen ihren Jahresabschluss, die Bilanzen, von einem Wirtschaftsprüfer prüfen lassen, ob die Bilanzerstellung korrekt ist, würde ich mal sagen. Und die Wirtschaftsprüfer haben meistens einen sehr guten Einblick in das Unternehmen. Also der Wirtschaftsprüfer, der die BAWAG Jahre hindurch die Bilanzen bestätigt, weiß natürlich, was in dem Unternehmen Sache ist. Er kann sich alle Unterlagen des Unternehmens anschauen. Und interessanterweise muss man feststellen, dass bei einer großen Insolvenz die letzte Bilanz einen sogenannten Bestätigungsvermerk hat und der Wirtschaftsprüfer einverstanden war, dass die Bilanz erstellt worden ist. Das wird von den Fachleuten erklärt durch die wirtschaftliche Abhängigkeit der Wirtschaftsprüfer vom geprüften Unternehmen.
Ist das ohne jede rechtliche Konsequenz, wenn ein solcher Prüfungsvermerk gemacht wird, in Kenntnis von...
Naja, der Wirtschaftsprüfer könnte sozusagen theoretisch an dem Delikt mitwirken, das im Unternehmen gerade passiert. Solche Fälle hat es auch gegeben. In der BAWAG-Geschichte ist der Wirtschaftsprüfer mit angeklagt worden. In der Libro-Geschichte ist er auch mit angeklagt worden, weil er die Libro-Bilanz bestätigt hat und ist, glaube ich, soweit ich weiß, bin mir ganz sicher auch verurteilt worden. Aber das trifft ja nicht den Kern der Sache. Der Kern der Sache ist, sind die Wirtschaftsprüfer unabhängig genug, dass sie wirklich kritisch eine Bilanz prüfen können oder durch das Honorar zu abhängig? Und der zweite Punkt ist, was ist, wenn der Wirtschaftsprüfer draufkommt, die haben das so gemacht? Besteht eine Meldepflicht, dass er das der Behörde bekannt gibt, genauso wie die Banken irgendwelche dubiosen Geldtransfers melden müssen, Geldwäscheverdachtsmeldungen erstatten müssen. Gibt es so eine Pflicht? Die Antwort ist klar, es gibt es nicht. Aber wäre es nicht eine wesentliche Maßnahme zur Bekämpfung von Wirtschaftskorruption, wenn man die Wirtschaftsprüfer mehr in die Pflicht nimmt, auch die Revisionsunternehmen, und sagt, wenn du im Unternehmen auf was draufkommst, musst du das genauso melden wie ein Bankinstitut, das dubiose Zahlungen abwickeln soll.
Okay, bitte.
Ja, ich bin selbst Unternehmer und auch Betroffener von Korruption, wobei ich nicht sicher bin, wie weit es tatsächlich Korruption ist. Ich bin in einer Branche tätig, wo Zulassungszahlen nötig sind und es gibt einen Mitbewerber, der sehr stark ist, dessen Chef früher Gruppenleiter im Ministerium war und mangels Personal lässt sich das Ministerium also Personalsubventionen von diesem Unternehmen schenken. Das heißt, es gibt einen Beirat, es gibt Expertise, die im Ministerium nicht vorhanden wird, die wird ausgelagert und als Gegenleistung prüft dieses Unternehmen, dieser Mitbewerber, zum Beispiel Zulassungsverfahren. Es gibt ja im fachlichen Bereich im Ministerium selbst keine Personen und auch die Qualitätskontrolle der Mitbewerber. Ich habe selbst bei meinem Zulassungsverfahren fast 1,5 Jahre warten müssen. Die haben das nicht abgelehnt fachlich, sondern einfach liegen lassen. Wir haben dann die Finanzprokuratur geklagt und man hat uns dann gesagt, okay, ihr bekommt die Zulassung ohne weitere Prüfung. War auch eigenartig außerhalb des Gerichtssaals. Der Bescheid war dann innerhalb von 3 Tagen da. Meine Frage ist, die ganze Transparenz nutzt ja eigentlich nichts, wenn kein Unrechtsbewusstsein ist in dieser Form von institutioneller Korruption. Es gibt ja auch keine Person, keinen Amtsträger, der einen Vorteil hat, sondern die Behörde erspart sich eine Menge Personal, indem sie sich diese Sachen auslagert, bis zu dem Extrem, dass im Jahr 2002 in diesem Bereich eine Verordnung geschrieben wurde und der Mitbewerber sogar einen Legisten hat, der die Verordnung geschrieben hat, bis auf Punkt und Beistrich. Das ist nicht einmal ein Geheimnis. Ich sage natürlich nicht, welche Branche ich bin, sonst könnte ich wahrscheinlich keine Aufträge mehr haben.
Ja, im Grunde war das keine Frage, die Sie mir gestellt haben. Ne? Im Grunde war das keine Frage und meine Nicht-Antwort wird auch nur darin bestehen, zu sagen, man kann Moral nicht mit Gesetzen sicherstellen. Das geht einfach nicht. Die Gesetze und die Strafgesetze können eine Grenze sein, aber persönliche Befangenheiten und persönliche Beziehungen, das kann man nicht alles im Gesetz regeln.
der Umstand, dass Sie das wissen, dass es zumindest Ihnen bekannt ist und dass es transparent gemacht werden kann und dass Sie das auch transparent machen können und veröffentlichen können, das sehe ich schon irgendwie als was Positives, zumindest besser, als wäre das Ganze im Geheimen.
Aber wenn ich Sie das so interpretieren darf, ein bisschen habe ich dahinter auch die Frage gehört, sind auch solche Auslagerungen und wie man das jetzt im Detail da funktioniert, in der Nähe von Korruption, die eigentlich strafrechtlich verfolgt werden müsste. Naja, aber wenn man jetzt sozusagen davon redet von Transparenz und Selbstkritik und so weiter.
Ich glaube, wir kommen langsam in einen Grenzbereich, wo man nicht mehr alles regeln kann. Und die persönliche Befangenheit, weil ich selber, und der nächste Schritt ist dann, ich bin hab zwar kein Konkurrenzunternehmen, aber meine Frau hat's. Oder mein Freund hat's, ne, das kann ich nicht alles regeln. Das ist völlig unmöglich, sondern da kann ich nur sagen, Moral und Anständigkeit ist gesetzlich so nicht zu verordnen. Und wichtig ist, dass es zumindest einmal bekannt ist, das ist der erste Schritt. Und wenn Sie es noch weiter bekannt machen, hat es vielleicht auch eine Wirksamkeit. Also da darf man auch die Medien nicht ganz aus der Verantwortung entlassen, wenn Missstände auftreten, die ich durch das Strafgesetz nicht bekämpfen kann, dann kann es schon wirksam sein, wenn sie öffentlich bekannt gemacht werden, auch durch die Medien.
Bitte. Ja. Es geht um eine Offenlegung in meinem Land, in Norwegen, wo ich auskomme. Gibt es seit einigen Jahren jedes Jahr eine Offenlegung, von die man im Internet sehen kann. Eine Offenlegung von Steuerliste über Steuer, was eine Vermögen und was man also bezahlt hat, also die Einkommen für jeden Bürger. Alle können das sehen. Ich meine, das ist zu weit gegangen, aber das ist immer eine Diskussionsfrage. Das hat von also nach Anfrage von Journalisten aufgesetzt. Also die Politiker haben ja gesagt, das machen wir, also nach Druck von Journalisten, für die Vereinfachung von der journalistischen Arbeit. Aber ich meine, was meinen Sie über solche Offenlegung? Wo gehen die Grenze? Wo soll die Grenze gehen? Und positive, negative Seiten.
Gut. Norwegen extrem offen und transparent. Erstrebenswert oder nicht, war sozusagen die Frage, wo sind die Grenzen?
Also von meinem Standpunkt, bei der Steuererklärung hätte ich wahrscheinlich persönliche Bedenken, wenn das so umfassend alle Staatsbürger betrifft. Das ist so wirklich der Extremfall. Ne? Aber etwas, was nicht so extrem ist, ist, dass man es von Politikern erwartet. Das geschieht auch. In Spanien ist es Standard. Italien ist jetzt dazu gekommen. Ich habe vor wenigen Tagen in den Nachrichten gehört, dass italienische Politiker zum ersten Mal der Öffentlichkeit ihre Einkommen zum Vermögensverhältnis darlegen müssen. Das ist in Amerika ist es ohne dies ziemlich bekannt. Also da gibt es jede Menge von Abstufungen. Und ob wirklich bei jedem Bürger es sinnvoll macht, dass seine Steuererklärung im Internet veröffentlicht, da hätte ich auch Bedenken, weil irgendeinen Persönlichkeitsschutz sollte es auch geben. Ne? Mhm. Das ist immer die Frage, wie weit hat das Ganze mit öffentlichen Geldern zu tun?
Mhm. Haben Sie noch das Mikrofon in der Hand oder haben Sie schon weg? Aha, okay, sonst hätte ich Sie jetzt zurückgefragt, ob Sie denn das nicht, also ob Sie das jetzt in Norwegen als zu weitgehend empfinden. Ist das Ihrem Gefühl nach?
Ja, ist zu weit gegangen. Ich finde das, und manche andere Politiker finden das auch als mehr oder weniger Unterhaltung. Also ja, jetzt kann ich endlich sehen, was mein Nachbar für die dienen und
es hat nicht nur positive Auswirkungen.
Genau. Und das kann auch Kriminelle kann auch sehen, wer verdient am meisten, wo kann ich hingehen und stehlen.
Okay.
Das ist auch ein Nachteil.
Okay, danke schön. Bitte.
Ja, ich hätte erstens eine Anmerkung zu dem Wirtschaftsprüfen. Erstens einmal der Wirtschaft.
Sie sind einer.
Ich bin einer, nicht mehr aktiv, aber es gibt zwei Bestimmungen. Erstens einmal der Wirtschaftsprüfer hat eine Redepflicht auszuüben, wenn er schwerwiegende Verstöße feststellt, gegenüber Gesellschaft und Aufsichtsrat. Also es werden in diesem Fall, in manchen Fällen wahrscheinlich die Aufsichtsräte gefordert, hier etwas zu unternehmen. Und zweitens gibt es ein Bestätigungsvermerk, wo er letztendlich auch das zum Ausdruck bringen sollte, schwerwiegende Verstöße. Was ich für einen Wirtschaftsprüfer dazu sagen muss, Sie wissen, dass Jahresabschlüsse von Großkonzernen einen Monat nach dem Bilanzstichtag veröffentlicht werden. Wie viel Zeit bleibt dafür? Anderes Argument hier dazu, Sie haben gesagt, interne, externe Kontrollregelungen bringen nicht viel in dem Zusammenhang. Gerade da ist hier der Wirtschaftsprüfer im Wesentlichen beschäftigt, weil er eben nicht die Zeit hat dazu. Die meisten Korruptionsfälle werden aufgedeckt durch Tipps.
So ist es.
Das ist auch in vielen Fällen das Thema, wo er eigentlich erst der Wirtschaftsprüfer durch Tipps dann draufkommen kann. Es war mal die Anmerkung zum Punkt 1 und zum Punkt 2, wo ich mich manchmal frage, die EU denkt viel über Korruption nach. Sie regelt, wie Spritzen ausschauen müssen. Warum greift sie nicht hier irgendetwas auf durch eine Verordnung, Richtlinie, dass gewisse öffentliche Gelder, Spenden auf transparent gemacht werden müssen?
Also ich bin jetzt nicht der Sprecher der EU.
Aber wissen Sie, etwas dazu, warum wird das eigentlich nicht aufgegriffen, wenn es doch als Problem festgestellt wird?
Kann ich nicht sagen, es gibt auch innerhalb der EU Bemühungen, die Mitgliedstaaten zu Regelungen zu verpflichten, aber ich glaube, wir sollten die Probleme nicht immer abschieben. Also der andere muss was machen, die EU was machen und so weiter. Wir könnten im eigenen Land sehr viel tun und das halte ich für ein bisschen Abschieben der Verantwortung einfach. Was Sie über Ihren eigenen Berufsstand gesagt haben, war für mich irgendwie interessant. Es stellt sich nur die Frage, welche Bedeutung hat denn der Bestätigungsvermerk? Wenn er unter einem Zeitdruck zustande kommt, dass eine sinnvolle Prüfung gar nicht möglich ist.
Nein, der Rot.
Also beides kriegt man wohl nicht unter einem Hut. Auf der einen Seite zu sagen, der Bestätigungsvermerk ist ganz wichtig und die Wirtschaftsprüfer kontrollieren das Unternehmen sehr gut und so weiter. Und auf der anderen Seite zu sagen, wenn was daneben geht, haben wir zu wenig Zeit gehabt. So kann das nicht funktionieren.
Naja, wenn Sie 5 Jahre später kommen, haben Sie wesentlich bessere Informationen als ein Monat nach dem Bilanzstichtag.
Ja, es macht einem Wirtschaftsprüfer auch niemand Vorwürfe, deswegen, weil er irgendwas nicht bemerkt hat im Detail. Wenn im Großen aber etwas nicht stimmt im Unternehmen, wie zum Beispiel bei der BAWAG, dann finde ich es ziemlich erstaunlich, dass eine Wirtschaftsprüferkanzlei das Unternehmen regelmäßig überprüft und das aber auch nicht den Eigentümern kommuniziert und geschweige denn einer Behörde kommuniziert, dass das ganze Unternehmen nicht mehr auf den Händen und Füßen steht.
Also meines Wissens ist dem Gesellschafter ausführlich darüber berichtet worden. Nur der Gesellschafter, eine gewisse Bank, hat nicht darauf reagiert.
Okay, bitte.
Okay, also Sie haben gesagt, so wenn Politiker eingeladen werden auf die Salzburger Festspiele und so, dann haben die einen Freund oder einen Kontakt zu demjenigen, der dann eingeladen hat. Es gibt da bei uns 18 bis 20 Jahre, die sich der Schule aufhören und du suchst einen frischen Job und du kennst wen, du bist dann meistens viel leichter wie gegen andere, die schon 4 Jahre Erfahrung haben in einem Lebenslauf oder auch besser qualifiziert sind. Und trotzdem kriegst du dann manchmal durch Kontakte leicht einen Job. Ist es dann auch alles Korruption?
Nein, also Korruption definiert sich, und das ist das Einzige, was so halbwegs gesichert ist, durch eine Vorteilszuwendung. Und ich weiß nicht, an welche Fallgestaltung Sie jetzt konkret gedacht haben, aber dass bei Bewerbungen viele andere Umstände wie persönlicher Eindruck eine Rolle spielen und dass man Qualifikationen auch nicht objektiv messen kann, wie mit einem Fieberthermometer, der ist besser oder schlechter, das ist sowieso selbstverständlich. Ich denke nur an den finanziellen Aspekt und nur an die Vorteilszuwendung.
Okay, bitte.
Ich habe vor kurzem in einem Magazin gelesen, die Verdienstmöglichkeiten, die ein junger Jurist, der frisch von der Universität kommt, die er hat, wenn er in den Staatsdienst geht und Richter oder Staatsanwalt wird, oder wenn er in eine Anwaltskanzlei geht, was er dann nach gewissen Jahren hierzu verdienen kann, und das sind doch gravierende Unterschiede, und das kann man sich die Frage stellen, ob die Abgänge von den Universitäten, von den Juristen, ob hier nicht die ganz die Guten oder die Besten in bekannte Anwaltskanzleien gehen, oder ob sie eher nicht die so Guten in Staatsdienst gehen.
Oh ja, das ist jetzt eine Frontalattacke.
Naja, ich würde sagen, für unseren Beruf ist schon eine Portion Idealismus erforderlich. Es ist nicht gesagt, dass wirklich diejenigen Leute, die das mehr Geld in der Hand haben, deswegen auch die besseren Mitarbeiter bekommen. Das stimmt einfach so nicht. Aber dass wir alle, die wir im Staatsdienst tätig sind, zum Teil das Gelübde der Armut abgelegt haben, das ist so.
Okay, ich schaue in die Runde. Gibt es noch Wortmeldungen? Bitte.
Ich hätte noch eine Frage zu den geschwärzten Listen.
Ja.
Wer kann das Schwärzen veranlassen, beziehungsweise wer sagt, was wichtig ist und was nicht? Was muss ich dem Prüfer zur Verfügung stellen und wer geht jetzt her und sagt, nein, das ist nicht wichtig? Was drunter steht, sieht man nicht mehr.
Na, irgendjemand muss die Entscheidung treffen, ob ein bestimmtes Schriftstück dem Inhalt nach unter den Beweisgegenstand fällt, dass das Parlament sich zur Aufgabe gestellt hat. Die Prüfung muss vorgenommen werden. Wenn man zum Ergebnis kommt, das hat mit dem Beweisgegenstand eigentlich null zu tun, stellt sich die Frage, kann man so etwas dem Parlament mitteilen oder nicht?
Viele Fragezeichen, oder?
Na sowieso, das ist immer eine Einzelfallentscheidung, und ich denke mal, gerade bei dem Herrn, der jetzt Gegenstand der Berichterstattung ist, ist es sehr schwierig, was möchte das Parlament wissen und wie schauen seine Steuererklärungen mit allen Umständen aus, die vielleicht nicht unmittelbar den Gegenstand des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses betreffen.
Mhm. Danke.
Bitte, haben wir das Mikrofon?
Ja, ich hätte einen Vorschlag, wie man auch Korruption besser bekämpfen kann, insbesondere in der Justiz und so weiter. Ich finde einfach, man müsste die Leute besser bezahlen. Denn wenn jemand ordentlich bezahlt ist, kommt er gar nicht auf die Idee, dass er sich Zusatzeinkommen verschaffen muss. Also die Unabhängigkeit der Beamten, naja, das ist jetzt nicht modern zur Zeit, dass man das Geld spricht. Aber wenn man kann ja auch einen Staat kaputt sparen, ja? Wenn man die Justiz, wenn man so viele Leute wegnimmt, dass der Rest überarbeitet ist und sie nichts kriegen, dann werden die nicht arbeiten. Also das sind ja auch Spezialisten, der muss da 10 Jahre studieren, der muss eine eigene Laufbahn machen. Die kriegen eigentlich ein Butterbrot für das, was ein Bankangestellter oder ein Bankvorstandsmitglied für Daumen drehen bei den Sitzungen. Ich habe das selbst erlebt, die kriegen Millionen. Ich meine, der Ackermann hat 30 Millionen, der hat sicher nicht mehr Qualifikation als ein Richter in einem Bezirksgericht. Also ich würde die Leute viel besser bezahlen, auch die Politiker bitte.
So, also. Jetzt geht's ans Eingemachte.
Sie werden von mir nicht verlangen, dass ich eine höhere Bezahlung ablehne. Aber im Kern glaube ich, dass das nicht der entscheidende Punkt ist. Ich glaube nicht, dass wenn wir unseren Politikern um 50% oder 100% mehr bezahlen, dass sie deswegen besser sind oder dass wir andere Arten von Politikern hätten. Und ich glaube auch nicht, dass die Justiz wesentlich besser funktionieren würde, wenn man die Richter und Staatsanwälte mehr bezahlte. Obwohl das sehr gut wäre.
Gut, hier gibt es nur 2 Wortmeldungen, 1 und 2.
Ich möchte noch schnell auf meinen Vorredner eingehen. Angeblich kennt die Gier keine Grenzen. Und ein besseres Gehalt ist, glaube ich, nicht einmal so prophylaktisch. Warum braucht ein 10-facher Millionär nur eine 11. Million? Das ist es nicht, aber die Bezahlung von Entscheidungsträgern wie Politikern und führenden Justizangestellten, Beamten, wäre, glaube ich, nicht schlecht. Ja. Überhaupt bei der Arbeitsüberlastung, man könnte auch ins Auge fassen, dass vielleicht die Arbeit gerechter aufgeteilt würde auf mehr Personal.
Ja.
Dem haben Sie nicht hinzuzufügen.
Nein, so ist es. Außer Applaus.
Wie sehen Sie es von rechtlicher Seite, wenn Lobbyisten einen Gesetzestext
schreiben, der dann unwidersprochen im Parlament durchkommt. Ist das Korruption? Ist das, wie sehen Sie das?
Also, wenn Sie auf einen bestimmten Fall anspielen, ja, dann gebe ich dazu keine Meinung ab. Ich denke mal, das ganze Lobbyingwesen ist ein Problem. Das ist ein Problem, das man gar nicht reduzieren kann auf das Vorbereiten eines bestimmten Gesetzestextes, weil auch wenn das der nicht selber macht und jemand anderer für ihn macht, ist kein großer Unterschied da. Ich glaube, das Kernproblem des Lobbying ist Intransparenz und nicht wissen, welche Abhängigkeiten bestehen. Vom Lobbying ist keine Berufsgruppe befreit. Das machen Journalisten, das machen Richter, Staatsanwälte, die gehen auch für ihre Anliegen natürlich zu den Politikern hausieren und versuchen, bestimmte Vorstellungen durchzubringen. Die Frage ist nur, wie transparent ist es und ist es mit Geld verbunden? Verdient jemand daran, dass in einer bestimmten Weise lobbyiert wird, oder verdient niemand daran, sondern bringt halt nur seine Überzeugung zum Ausdruck? Die einen lobbyieren für den Umweltschutz, die anderen für soziale Anliegen und andere fürs Geld.
Also haben wir da jetzt so als Minister abgeschlossen mit dem Parlament?
Jetzt bin ich ganz verstanden.
Sie meinen mit alles, was meinen Sie mit alles? Die werden ja nur im Ministerrat vorgelegt, aber nicht beschlossen. Oder Gesetz kann nur ein Parlament beschließen. Bis jetzt.
So ist es. Es ist aber, Sie sprechen schon einen sensiblen Punkt an, nämlich, dass in den Ministerien ein riesiges Fachwissen da ist. Im Ministerium werden eigentlich die meisten Gesetze vorbereitet und formuliert. Und dieses Fachwissen hat das Parlament nicht im gleichen Ausmaß zur Verfügung. Insofern ist das Parlament immer abhängig von den Ministerien und das schafft schon demokratiepolitisch ein gewisses Ungleichgewicht, das man sich überlegen sollte. Also es gibt die Forderung, das Parlament sollte, was das juristische Wissen betrifft, wesentlich aufgerüstet werden, damit dort auch wirklich die Gesetze formuliert werden können. Das ist allerdings wirklich fernere Zukunft.
Das ist aber auch problematisch, weil im Parlament auch sehr viele Beamte sitzen.
Die sitzen überall.
Aber ich glaube, jetzt kommen wir ein bisschen von der Korruption. Die Hackerregelung, die nehmen wir uns extra mal vor an einem Abend. Können wir vielleicht so zum Abschluss noch einmal versuchen, wir haben jetzt verschiedene Punkte so umkreist, was gesetzliche Vorlagen, was die dringenden Probleme anlangt im Bereich Korruption. Mich würde nur interessieren, abgesehen von den ganzen gesellschaftspolitischen Implikationen, stelle ich mir Ihre Aufgabe ja auch ungeheuer interessant vor, weil das muss ja so wie Agentenroman oder Thriller oder so etwas sein, weil nachdem das alles so im Geheimen stattfindet, ist man ja immer auf Fährten angewiesen eigentlich, oder? Man muss Spuren verfolgen, man muss ja irgendwie sozusagen die kriminelle Energie, die da am Werk ist, nachvollziehen können. Man muss ja irgendwie die Haken, die da geschlagen werden, überhaupt glauben, dass die gibt, damit man sie überhaupt verfolgen kann, oder? Was erleben Sie da eigentlich persönlich? Ist das
Das ist so kalt warm, würde ich sagen. Es ist, wie Sie richtig sagen, sind spannende Fälle und sie sind auch intellektuell ziemlich herausfordernd. Wir haben irgendwie andere, unter Anführungsstriche, Gegner als im Normalfall. So beim Einbruchsdiebstahl sind die Karten ganz anders verteilt und die Justiz hat meistens die besseren. Das sind die spannenden Fälle, wo wir mit Anwälten und mit sehr viel Fachverstand kämpfen müssen, damit wir erfolgreich sein können und wo wir uns de facto kaum Fehler leisten können. Weil jeder Fehler, jeder rechtliche Fehler sofort von der anderen Seite natürlich aufgegriffen wird, ist auch so vorgesehen im Gesetz, und dann ein ziemliches Handicap im Verfahren sein kann. Aber im Grunde genommen ist die Tätigkeit eine sehr spannende.
Mhm. Hochintelligente.
Bitte? Ja. Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht.
Ohne Bodyguard. Zumindest nach Linz haben Sie so kommen können, auch in den Kepler-Salon. Wir danken Ihnen sehr herzlich, Herr Dr. Geier, dass Sie da waren. Bevor der Schlussapplaus kommt, aber Sie wissen schon, im Kepler-Salon gibt es immer noch Ansagen fürs nächste Mal. Ich möchte Sie gerne einladen. Kommenden Montag reden wir über das magische Mittelalter. Das ist mal ganz ein anderes Thema, aber wahrscheinlich können wir unser Thema dort auch fortsetzen. Zu Gast ist Walter Oetsch, Ökonom und Kulturhistoriker an der Johannes Kepler Universität in Linz. Und kommende Woche am Donnerstag, 8. März, passend zum Internationalen Frauentag um 12.30 Uhr, zum Mittag bei Kepler, Heidemarie Böschko, Soziologin und Lektorin an der JKU, zur Frage, woran arbeiten Sie gerade, Frau Böschko? Dann möchte ich Sie gerne hinweisen auf den Kreis der Freunde des Kepler Salon, die diesen Salon ja in vielfältiger Weise unterstützen und mittragen. Da können Sie Mitglied werden und auf diese Art auch den Bestand des Kepler Salons unterstützen. Die Präsidentin ist hier, sie hat, glaube ich, immer Beitrittserklärungen in der Handtasche. Sie können noch gerne bleiben bei uns. Bis 22 Uhr ist der Salon noch offen, noch trinken und plaudern und vielleicht ein paar Hinweise dem Herrn Staatsanwalt geben, falls Sie welche haben. Herr Dr. Geier, ich danke Ihnen sehr herzlich fürs Kommen und wünsche Ihnen doppelt so viele Staatsanwälte und spannende Fälle, selbst wenn man sich als Staatsbürgerin nicht wünscht, aber Ihnen persönlich, damit Ihnen nicht fad wird.
Besten Dank, danke.